Mit dem Brasilien Grand Prix steht uns jetzt ein absoluter Klassiker der Formel 1 ins Haus. Und die Formel 1 Saison 2025, die geht jetzt in den heißen Endspurt. Das Sprintwochenende in Sao Paulo, das eröffnet jetzt eine Serie von 4 Rennen in 5 Wochen. Die volle Packung Formel 1 also. Mit vielen, vielen offenen Fragen. Und zwar unter anderem, wer wird Weltmeister? Natürlich ganz vorne dabei. Dann, wer sichert sich in der Konstrukteurs-WM noch viele, viele Millionen auf den hinteren Plätzen? Und kann Ferrari vielleicht doch noch ein Rennen gewinnen? Passend dazu sprechen wir natürlich nicht nur über den heißen Showdown, sondern auch die Entwicklung von Lewis Hamilton bei der Scuderia. Mhm. Mögliche neue Reifenregel für die kommende Saison. Und wir haben ein paar kleine News-Nuggets wie immer für euch. Dazu natürlich unsere Empfehlungen für legendäre Brasilien-Grand Prix, die ihr euch reinpfeifen könnt, um euch so richtig schön aufs Wochenende einzustimmen. Und natürlich am Ende unser Track-Guide, wo wir alles zur Strecke selber nochmal euch an Infos geben. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel-1-Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen, und damit geht's los.
116 Punkte bis zum Titel, Freunde. Das ist so eine der Schlagzeilen, die wir jetzt bereit haben. Ja, die Saison 2025, die biegt jetzt absolut endgültig auf die Zielgerade ein. Die Entscheidung um den Fahrertitel steht noch aus. Und ja, es wird ein beinharter Dreikampf, ja, zwischen den beiden McLaren-Piloten, Lando Norris, Oscar Piastri, ihr wisst es, und Max Verstappen mischt da auch noch heiter mit. Ja, der hat immer noch Außenseiterchancen auf jeden Fall, aber mit ihm ist auf jeden Fall zu rechnen, den kennen wir. Rein rechnerisch ist sogar George Russell noch im Rennen. Dazu müsste aber schon eine ganze Menge schief gehen. George Russell müsste vor allem erstmal alle übrigen Rennen gewinnen, also beide Sprints, alle 4 Rennen, und dann müsste vorne noch eine ganze Menge passieren. Also darauf sind die Chancen sehr, sehr gering, eher unwahrscheinlich, aber ein Dreikampf wird's wohl.
Ja, und wie ihr wisst, Punkte funktionieren folgendermaßen. 116, hat der Dave gerade gesagt, sind noch insgesamt zu holen. 4 Rennen, also normale Rennen, zu je maximal 25 Punkten, wenn man da Erster wird. Und dann gibt es natürlich noch die Sprints in Brasilien und in Katar. Und da gibt es jeweils 8 Punkte für den Sieger. Die Abstände der 3 großen Rivalen vorne, die sind dabei wirklich minimal, also ziemlich, minimal. Ziemlich knapp noch, ja. Lando Norris, 357 Punkte, Oscar Piastri, 356, also die beiden, die sind auf jeden Fall ganz nah beieinander, ein bisschen dahinter, der Max Verstappen mit 321, aber lasst ihn mal gewinnen und gleichzeitig die beiden sich wieder in die Karre fahren, die beiden McLaren, und dann ist aber da brennt der Baum so richtig, ne, kurz vorm Fest. Also, apropos, wir sprechen auch über das Wetter, ja, kurz vorm Rennwochenende in unserer Vorschau-Episode dann, die kommt dann als nächstes oder übernächstes, je nachdem, ob wir zwischendrin noch ein weiteres Video haben, also Abo lohnt sich. Aber derzeit sieht es so aus, als ob es an allen 3 Tagen in Sao Paulo regnen würde. Das wäre natürlich spektakulär, und vielleicht kann ja Alpine da das Wunder von letztem Jahr wiederholen und dann ein Doppelpodium rausfahren. Dann haben sie vielleicht sogar nochmal Chancen, da vom letzten Platz sich da rauszukatapultieren. Trotzdem, nicht nur Alpine-Fans, sondern auch Verstappen-Fans werden sich an letztes Jahr erinnern. Da hat er ja alles pulverisiert. Das hat natürlich auch viel mit dem Regen damals zu tun gehabt. Die Frage ist natürlich, kann er jetzt so eine Leistung wiederholen, wenn es dann wieder so kommen sollte mit dem Regen? Er ist ja da nicht der einzige Regenexperte. Die McLaren haben ja da ein bisschen gestrauchelt. Auch Lando Norris hat den entscheidenden dann letztlich Fehler gemacht, der ihm dann die WM gekostet hatte. Ja. Das war wirklich sehr, sehr spannend, und dieses Mal wird es wahrscheinlich auch sehr spannend. Also gibt es da vielleicht eine Vorentscheidung schon? Macht die WM uns da nochmal alles so richtig spannend? Wir werden sehen, Dave, und auch bei den Konstrukteuren, da gibt es noch einiges, auch wenn natürlich McLaren schon feststeht als Weltmeister dort.
Ja, also vorne ist alles klar, die McLaren sind ja schon seit einigen Rennen auch wieder Konstrukteurs-Weltmeister dieses Jahr, letztes Jahr auch schon. Damit sind sie jetzt auf Rang 2 in der ewigen Bestenliste, aber darum soll es gar nicht gehen, denn es gibt ein heftiges Gerangel um Platz 2 zum Beispiel dahinter. Da kappeln sich gerade Ferrari, die haben 356 Punkte, Mercedes dahinter 355, also auch nur einen weniger, ganz ähnlich wie bei den Fahrern, und Red Bull definitiv noch in Schlagdistanz, 346 Punkte, das ist jetzt auch nicht weit weg, und wenn Verstappen weiter so aufgeigt wie in den letzten Rennen, dann wird es auch da nochmal richtig, richtig knapp. Und auch weiter hinten im Feld, da guckt man nicht ganz so oft hin. Wenn ihr unsere Fahrernoten guckt, dann wisst ihr das aber schon. Ja, wir gucken natürlich überall hin ins Feld, nicht nur vorne drauf. Auch da liegen 4 Teams richtig nah beisammen. Und auch wenn es vielleicht gar nicht so ruhmreich aussieht, sich da um Platz 6 in der Konstrukteurs-WM irgendwie zu bekämpfen. Man darf nicht vergessen, jeder Platz, den man weiter oben landet, spült nach knapp 10 Millionen Dollar in die Kriegskassen der Mannschaften. Also ob man jetzt Sechster wird oder Neunter, kann einen Unterschied von 30 Millionen ausmachen. 30, 40 Mille, das ist eine ganze, ganze Menge Kohle natürlich für die kleinen Teams. Wir gehen in dieser Rechnung mal davon aus, dass Williams auf Platz 5 zementiert ist. Die haben entspanntes Polster. Es kann natürlich noch alles passieren, wir dürfen da nicht übertreiben, aber Stand jetzt sind es folgende vier Mannschaften, die sich da um Platz 6 kabbeln und um 4 Millionen. Wie gesagt, die Racing Bulls liegen gerade auf Platz 6 mit 72 Zählern, dahinter drei Zähler dahinter nur, Aston Martin mit 69, paar Zähler dahinter, Haas mit 62 aktuell, aber aufsteigender Form auf jeden Fall. Ja, Olli Bearman, ihr wisst es, beim letzten Rennen oder generell in den letzten Rennen sehr gut unterwegs.
Ja.
Und die Sauber mit 60 Punkten auch noch in Schlagdistanz. Also auch nur, ne, ihr merkt es, zwischen Racing Bulls und Sauber liegen 12 Punkte. Das ist auf jeden Fall noch machbar. Und die Kräfteverhältnisse wechseln sich da ständig ab aktuell im Mittelfeld.
Das ist wirklich spannend.
Auch das ist ein Blick wert. Das wird super spannend.
Ja, absolut. Also ihr seht, es wird jetzt hinten raus zur Saison in jeglicher Hinsicht sehr, sehr spannend werden, abgesehen natürlich vom Konstrukteursweltmeisterschaftstitel. Also da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Und was gäbe es da Besseres, als so ein 4-Rennen-in-5-Wochen Sprint sozusagen einzuleiten, wow, als Brasilien. Also wirklich eine der tollsten Strecken. Ist übrigens auch, ich glaube, bei Matt und Tommy, das ist so ein, das sind so zwei Formel-1-Leute, die ein sehr, sehr großes YouTube-Kanal haben, genau, auf Englisch. Und da haben sie die Fans befragt und da ist unter anderem Sao Paulo ganz weit vorne gewesen. Übrigens, Alex Albon, der ist dazu befragt worden, der fände die Strecke gar nicht so toll, hat alle in diesem Podcast sehr, sehr überrascht. Das lag nicht daran, dass
er persönlich schlechte Erinnerungen, ne? Ja, er war ja unterwegs zu seinem ersten Podiumsplatz und Lewis Hamilton hat ihn abgeräumt vor einigen Jahren.
Genau, genau. Aber der hat gesagt, daran lag es gar nicht. Er mag die Strecke generell nicht so gerne. Also da ist er aber wahrscheinlich vermutlich jetzt mal in der Unterzahl. Der besagte Lewis Hamilton liebt die Strecke ja, Max Verstappen sicherlich auch. So ein Pierre Gasly und Esteban Ocon freuen sich sicherlich auch schon drauf, vor allem wenn es regnet. Also die haben ja letztes Jahr da ordentlich aufgegeigt. Ja.
Es steht nicht nur ein spannendes Saisonfinale ins Haus, Freunde, es steht auch Weihnachten vor der Tür, wie ihr wisst. Und damit, naja, ihr kennt es, Cyber Week, Black Friday und dieser ganze Wahnsinn. Wenn ihr ohnehin online was shoppen wollt, und das wollt ihr mit Sicherheit, ihr Schlingel, dann schaut gerne in die Shownotes, hier auf YouTube in die Videobeschreibung, wenn ihr da unterwegs seid. Dort findet ihr nämlich Partnerlinks neuerdings zu Amazon, zum Musikhaus Thomann, da kann man sich mit schönen Sachen eindecken. Euch kostet das nicht einen einzigen Cent mehr, als ihr sowieso gezahlt hättet, also überhaupt kein Umstand. Wir allerdings bekommen eine kleine Provision, das hilft ungemein, ne? Das hilft dem Kanal, fließt alles direkt in leckeren Kaffee, in bessere Episoden, in mehr Episoden. Mehr Formel 1 ist ja mehr gut und wir danken für euren Support. Denkt bitte daran bei eurem Weihnachtseinkauf, vielleicht könnt ihr uns da so unterstützen. Danke.
Ja. Uns bezahlen, ohne bezahlen zu müssen, ist irgendwie auch ein ziemlich cooles Ding, finde ich. Also es machen viele andere auch so, jetzt haben wir uns gedacht, machen wir es auch so und springen zu Lewis Hamilton, der hat solche Probleme wie wir, wo wir uns denn finanzieren, überhaupt nicht. Der Typ, der kriegt, glaube ich, mit den 30 Millionen, die man da sozusagen mit den paar Sprüngen da machen konnte vorhin, kannst du dir einen halben Hamilton kaufen, so ungefähr für eine Saison. Ja, also. Aber der hat andere Probleme. Nett. Und zwar ist er ja schwer reingekommen bei Ferrari. Jetzt inzwischen sieht er ganz gut aus und folgendes ist der Fall. Also erste Saison hat er ja als entscheidendes Foundation Building gesehen. Mehr oder weniger hinsichtlich 2026. Ja. Und jetzt hat er eine verdeckte Warnung an seine Rivalen sozusagen herausgeschossen. Also wir erinnern uns, seit der Sommerpause hat er seine Performance signifikant verbessert. Davor hat er ja wirklich tatsächlich ein paar Zehntel Rückstand immer gehabt auf Leclerc und hat jetzt bei dem großen Preis von Mexiko in Mexiko statt sein bestes Qualifying-Ergebnis des Jahres erzielt, Platz 3. Ja, und das hat er dann zurückgeführt auf kleine Anpassungen in seiner Herangehensweise und der Teamzusammenarbeit, also diesen Fortschritt, den er da jetzt inzwischen gemacht hat. Und seine Zitate, die belegen jetzt diesen Prozess und sein wachsendes Wohlbefinden, weil er immer mehr zur Einheit mit seinem SF25 wird. Er sagt, ich habe mich im Auto viel besser gefühlt und habe das Gefühl, dass es jedes Wochenende besser wird. Er sieht auch einen klaren Fortschritt. Zitat, was die Saison angeht, denke ich, sehen wir eine Menge Fortschritt, besonders auf meiner Seite seit der Sommerpause. Zitat Ende. Und das heißt ja auch, er sieht sozusagen den Fortschritt auch zu großen Teilen bei sich und auch die Bringschuld sozusagen. Also nicht nur, dass das Team viel geschafft hat, sondern dass er sozusagen jetzt auch seine Schuldigkeit so langsam mal gerecht wird. Und das finde ich ganz gut. Das wird ihm ja immer nachgesagt, dass er da so ein bisschen von bösen Zungen die Schuld bei anderen sucht. Das sehe ich ehrlich gesagt nirgendwo.
Nee. Die Resultate geben es ja auch her. Du hast ja gerade gesagt, P3 im Mexiko-Qualifying war, glaube ich, knapp eine Zehntel hinter Leclerc. Das ist absolut in Ordnung. Das ist absolut in Schlagdistanz.
Und auch trotzdem, ganz am Schluss, cool. Das kam dann wieder so Leclerc-typisch, hat er dann einen rausgehauen. Davor war der Hamilton, der die ganze Zeit davor. Also da auch Hut ab vor Leclerc, der dann in so einer schwierigen Phase dann nochmal einen rausballert. Klasse.
Ja, natürlich. Leclerc ist ja nicht umsonst einer der Besten im Qualifying. Trotzdem wäre es natürlich ganz schön, wenn Lewis Hamilton jetzt auch ab und zu mal vor Charles Leclerc landen würde, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Dann untermauert das seinen Fortschritt sicher noch ein bisschen weiter. Trotzdem, die Drohung, die du ja vorhin schon genannt hast, die haut er so ein bisschen raus zwischen den Zahlen. Wenn ihr die Zitate ein bisschen genauer anguckt, wird schon deutlich, dass er sich deutlich wohler fühlt und eben große Hoffnung hat aufs nächste Jahr. Wir haben noch ein paar Aussagen von ihm, die sind nicht minder spannend. Diese ganzen Anpassungen, die er da jetzt angedeutet hat im letzten Zitat, die betreffen vor allem seine Arbeitsweise. Also er hat an sich selbst gearbeitet, an seiner Zusammenarbeit mit seinem, Team, mit seinem engsten Team, mit seinen Mechanikern und so weiter. Er sagt nämlich, ich denke, es gab einige kleine Anpassungen, die ich an meiner Herangehensweise und an der Arbeit, die ich mit den Jungs mache, vorgenommen habe, die Fortschritte gebracht haben. Also Kommunikation ist da ganz elementar und das sind halt diese Feinheiten, die auf dem irren Niveau, das er in der Formel 1 herrscht, einfach am Ende des Tages auch wirklich entscheidend sind. Geduld sei wichtig, hat er gesagt. Fortschritt braucht natürlich Zeit. Er sagt nämlich, es hat lange gedauert, diesen Punkt zu erreichen, aber Fortschritt braucht Zeit, ganz logisch. Und dann bekräftigt er noch die Bedeutung dieser Saison. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Sebastian, es ist eine Saison, wo er ein Fundament gelegt hat, ein solides Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und deswegen ist diese Saison ganz bedeutend, der ganze Lernprozess, diese Kommunikationsgeschichten. Er sagt nämlich, ich sehe dieses Jahr wirklich nur als Fundamentlegung. Jede Strecke, zu der ich fahre, ist das erste Mal, dass ich mit Ferrari, mit diesem Auto, mit dieser Charakteristik des Autos und dem Fahrstil, den ich verwenden muss im Vergleich zu dem, was ich in den Vorjahren erlebt habe, bin. Also er ist zum ersten Mal, jede Strecke erlebt er sozusagen neu. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben. Ihr sagt zu Recht natürlich, der ist ja schon so lange dabei, der ist Profi, der muss das doch können. Kann er ja auch, aber es dauert einfach, um auf dieses Niveau zu kommen. Charles Leclerc ist einer der besten Formel-1-Piloten der Zeit überhaupt. Der Ferrari ist ein fundamental anderes Auto als die ganzen Mercedes, die er die letzten Jahre gefahren ist. Angefangen von den Bremsen bis hin zur Charakteristik des Motors. Er hat sich da im Laufe der Saison ja auch geäußert, ne? Motorbremse funktioniert bei Ferrari komplett anders und die Summe all dieser Kleinigkeiten mündet dann natürlich darin, dass er sein Fahrstil komplett umbauen muss. Und wir sehen es ja auch bei anderen Piloten. Ja, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, alle, Carlos die Sainz. Teams gewechselt haben, Carlos Sainz natürlich. Die kämpfen alle mit wahrscheinlich ganz ähnlichen Problemen. Und es dauert einfach seine Zeit, bis sie da richtig reinkommen. Aber wir erkennen auch diese Parallelen. Ja, nicht nur bei Lewis Hamilton geht es jetzt deutlich besser als zu Saisonbeginn. Bei allen anderen, die Teams gewechselt haben, ganz genauso. Also es ist mit Sicherheit was Wahres dran an seinen Aussagen.
Ja, und noch ein, zwei Sätze, weil das sagen wir zwar oft, aber der Vergleich kommt ja auf der Schumacher damals, hat es ja auch viel schneller geschafft. Dürft nicht vergessen, damals konnte man ohne Ende testen. Der hat sich dann 100.000 Jahre dann Maranello dann ins Auto gesetzt und ist da von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ein bisschen übertrieben natürlich jetzt gesagt, gefahren. Und dann hat er sich mit den Basics natürlich schon viel besser vertraut machen können. Plus Ferrari hatte ohne Ende unlimitiertes Budget im Prinzip, effektiv. Ja. Die haben dann einfach Upgrades um Upgrades entwickelt und gebracht. Das ist heute keinem Team mehr vorbehalten, das geht nicht mehr und die dürfen die Autos dann eben nur an Rennwochenenden fahren, alles andere im Simulator und das wissen wir ja bei allen Teams, auch wenn du das Auto nicht wechselst, zum Beispiel bei Red Bull und Verstappen dieses Jahr, was im Simulator passiert, das bleibt oftmals auch im Simulator und ist in der Strecke plötzlich ganz anders unter realen Bedingungen. Aber sei es wie es sei, Lewis Hamilton hat jetzt eben diese Fortschritte gemacht, viele haben ja gesagt, er braucht ungefähr die Hälfte der Saison, da hat man dann auch gesehen, es geht besser und inzwischen scheint es dann auch tatsächlich denkbar, dass er nicht nur bis 2026 einschließlich im Cockpit bleibt, sondern dass dann eventuell auch der Vertrag verlängert wird, vielleicht bis 2027. Ja. Das muss man mal schauen. Insgesamt war es aber eine grundsätzlich herausfordernde Saison für Ferrari, nicht nur für Hamilton, denn Ferrari ist nicht gut unterwegs dieses Jahr. Sie haben zwei Top-Fahrer, Leclerc natürlich auch direkt im Flow drin gewesen seit Anfang der Saison, der kennt das Team ja schon viel besser. Aber auch er hat noch keinen Sieg in einem Rennen rausgefahren, das muss man mal festhalten. Also der eine Sieg im Sprint, den klammern wir ja immer aus, weil das ja nur der Sprint war sozusagen in China von Hamilton. Sonst gab es keinen Sieg für Ferrari in dieser Saison, auch wenn es vielleicht das ein oder andere Mal hätte klappen können. Sie hatten viele mechanische Probleme und insgesamt war es wirklich eine der eher enttäuschenden Ferrari-Saisons. Letztes Jahr gab es ja den ein oder anderen Sieg, sowohl von Sainz als auch von Leclerc, und oft haben sie dann auch mal sich beide um den Sieg geprügelt. Das war toll, aber dieses Jahr ist der Ferrari im Vergleich zum Rest einfach klar schlechter. Und ja, wie Dave schon gesagt hat, Hamilton selber hat eben Probleme gehabt, sich an Motorbrems-Software-Systeme des SF25 anzupassen und musste da seinen Fahrstil eben adaptieren. Inzwischen scheint er da aber wirklich gut dabei zu sein, denn wie wir gesehen haben in den letzten Qualifying-Sessions, also schon seit vielen Rennen, tatsächlich ist er sehr nah an Leclerc dran, punktuell auch wirklich vor ihm sogar. Und das macht auch sehr viel Mut als Ferrari-Fan, so viel kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Also, freuen wir uns schon mal auf die Saison 2026, wenn wir es mit Ferrari halten. Und wenn wir schon mal 2026 sind, Dave, es könnte eine Änderung geben, und die betrifft die Boxenstops, genauer gesagt die Anzahl der Boxenstops.
Ja, Pirelli überlegt sich Dinge, und da kommen wir jetzt eben zu dem Reifenthema, das du im Intro auch schon angesprochen hast. Ja, also aktuell erwägt die Formel 1 die Einführung obligatorischer Zweistopprennen. Ja, also lass das mal kurz sacken. Verpflichtende Zweistopps, interessant. Schon ab dem nächsten Jahr, ja, und der Sinn ist natürlich, dass man da eine strategische Komponente wieder in die Rennen reinbringt, Spannung erhöhen und so weiter. Aktuell ist es ja so, selbst mit den weichsten Reifenmischungen können die Teams locker ein halbes Rennen fahren, eine halbe Renndistanz auf den allermeisten Strecken, und daraus ergibt sich meistens so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, wer dann zuerst in die Box geht, die anderen folgen sofort oder eine Runde später, und am Ende tut sich ja nichts. Die Reifen sind gewissermaßen unzerstörbar über die Distanz. Andererseits gehen sie sehr schnell kaputt, wenn man anderen Autos hinterherfährt, beziehungsweise überhitzen und machen das eigene Auto langsamer. Also kaputt gehen sie nicht, aber sie überhitzen und die Performance leidet drunter. Es ist ganz, ganz merkwürdig, und das war früher noch anders. Es ist schon lange her, aber 2011 stieg Pirelli letztendlich dann wieder in die Formel 1 ein, nach einer gewissen Abstinenz. Dann als alleiniger Ausrüster eben. Und zu Beginn, vielleicht erinnert ihr euch noch, wenn ihr damals schon geschaut habt, gab es ja also regelmäßig Zweistopprennen, manchmal sogar drei Stops. Die Reifen gingen, und das war gewollt so, ja, das war von den Regeln her so, ja, vorgesetzt mehr oder weniger als Maßgabe an Pirelli, macht Reifen, die nicht lange halten. Wir wollen spannende Rennen sehen. Ja, das haben sie gemacht. Also zwei, drei Stops waren an der Tagesordnung, und die Reifen hielten manchmal nur 15 Runden oder so. Das war heftig, und das wollte man dann aber irgendwann nicht mehr aus diversen Gründen. Trotzdem überlegt man jetzt in der Formel-1-Kommission, ob man nicht ein Stück weit wieder zurückrudert, und die Diskussion dazu machen wir gleich auch Sebastian. Erzählen uns dann noch ein bisschen was. Es gibt ja schon Erfahrungen mit vorgeschriebenen, ja, mehr Boxenstopps als nur einem. Da hatten wir es in den letzten Jahren schon öfter mal.
Monaco zum Beispiel, diese Saison, da waren es ja dann zwei Stops, die vorgeschrieben waren, hat aber auch nichts gebracht. Die Fahrer haben alle gemanagt und ihr Tempo angepasst, sind dann tatsächlich auch langsamer gefahren, um den Verschleiß zu kontrollieren. Im Prinzip gab es einen riesigen Prozessionszug durch die Straßen von Monaco. War langweilig anzuschauen, wollte keiner. Und auch Katar 23 zum Beispiel war so ein Beispiel. Da waren zwei Stops wegen der Gefahr von Reifenschäden vorgeschrieben, weil die Reifen vielleicht zu schnell verschleißen. Dann war es aber auch so, dass viele Teams dann im Prinzip oder fast alle Fahrer innerhalb von drei Runden in die Box gekommen sind. Das war dann irgendwie auch Quatsch. Also alles sehr, sehr zweischneidig sozusagen. Und es kann gut und gerne nach hinten losgehen. Deswegen sagen viele Kritiker, man sollte lieber schauen, die Reifen sozusagen so zu designen, dass sie schneller verschleißen, wo sie natürlich dann sicher bleiben müssen, und dass das sozusagen bei Pirelli in der Entwicklung priorisiert werden soll, kann man jetzt natürlich auch machen. Ob man dann dahin kommt, wo man es will, dass man wirklich schnelleren Verschleiß hat, ohne dass es dann zum Sicherheitsrisiko wird, ist natürlich die andere Frage. Also ist eine ganz schwierige Geschichte, Dave. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Weg, wenn es klappt, ja. Man kann es natürlich nicht garantieren. Wir wollen natürlich auch nicht, dass es wie in Indianapolis 2005 ist, dass dann an die Reifen so schnell um die Ohren fliegen, Hilfe, potenziell, dass am Ende dann, damals gab es noch zwei Reifenhersteller, ja, die mit den Michelin-Reifen, die hatten dieses Problem, und die sind dann aus Sicherheitsgründen gar nicht angetreten. Am Ende nur sechs Autos, also drei Teams, Ferrari, Jordan und Minardi. Das war super langweilig, weil das waren ausgerechnet ein super schnelles Team, ein mittleres und ein ganz langsames, und die Jordans sind eine Runde hinter den Ferrari, die Minardi ist eine Runde hinter den Jordans reingekommen. Es hat keinen Spaß gemacht. Ein Zuschauer hat sogar eine Flasche auf die Strecke geschmissen. Geht natürlich auch gar nicht, aber will natürlich alles keiner sehen. Und sowas wollen wir natürlich auch nicht. Es ist ein großes Problem irgendwie. Ich hoffe, dass die Regeländerungen 2026 da generell schon mal mehr Spannung reinbringen. Stichwort aktive Aerodynamik. Dave, was würdest du dir denn wünschen?
Hey, es ist schwierig. Ich habe jetzt ein bisschen nachgedacht, ne, in Vorbereitung natürlich auf die Folge. Die News ist ja schon ein paar Stunden oder Tage sogar draußen. Ich bin noch zu keinem richtigen Schluss gekommen, ehrlich gesagt. Man muss halt Dinge abwägen. Ne? Wir haben, und deswegen hast du auch gerade dieses Wissen noch so parat, wir haben in unserer Community-Episode neulich interessante Fragen reinbekommen, eben unter anderem zu Indianapolis 2005. Das können wir euch generell übrigens nur anraten, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auch sehr gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Dort machen wir lustige Dinge für unsere Kanalmitglieder, unter anderem eben einmal im Monat eine Community-Folge, wo wir eure Fragen beantworten. Ihr dürft uns Fragen einsenden, wir sprechen drüber, ist immer ein schönes Ding, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir sprechen jetzt über Reifen und zwei Boxenstops vorschreiben, finde ich ein bisschen merkwürdig. Andererseits, wir haben de facto jetzt auch schon einen Boxenstop vorgeschrieben. Daran haben wir uns alle gewöhnt, ob das jetzt einer ist oder zwei, ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch egal. Wir müssen uns aber über ein paar Dinge Gedanken machen. Ja, Kosten sind das eine. Natürlich entwickelt Pirelli, wenn man dann zwei Boxenstops pro Rennen vorgeschrieben hat, gibt es auf jeden Fall einen Reifensatz mehr, den die Teams am Ende des Wochenendes wegwerfen. Ja. Das ist natürlich dann im Sinne der ganzen Umweltthematik auch ein Ding. Man muss halt viele Dinge abwägen. Ne? Möchte man spektakuläres Racing? Möchte man Nachhaltigkeit? Möchte man die Kosten unten halten? Und alles drei so gefühlt ist schwer hinzukriegen. Ja? Also es verschieben sich so ein bisschen die Parameter. Und entweder ist man dann irgendwie nachhaltig und günstig, aber die Rennen sind doof. Oder man hat spannende Rennen, das kostet aber zu viel. Oder ist dann halt nicht mehr so nachhaltig. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja ein Reifenkrieg wieder die Lösung, wobei dann die Kosten hinsichtlich der Entwicklung im Hintergrund komplett ausufern vermutlich. Mehrere Reifenhersteller, ich habe es aber eben in der Community-Episode auch schon thematisiert, fände ich persönlich relativ spannend mal wieder. Dieses Einheitsding, ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, deswegen gerne auch der Appell an euch, ne? Diskutiert gerne mit uns, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, lasst uns einen Kommentar da, habt ihr vielleicht die Paradelösung, wie steht ihr zu den Plänen der FIA, dass es zwei verpflichtende Boxenstops geben könnte ab 2026, gerne auch die anderen Themen, die wir besprochen haben, auch da habt ihr sicher eine starke Meinung dazu, wir diskutieren immer gerne mit euch in den Kommentaren und ich glaube, mit dieser semi-befriedigenden Antwort müssen wir jetzt zum nächsten Thema gehen. Ich bin wirklich ratlos, was das Reifenthema angeht, ehrlich gesagt.
Ja, da machen wir jetzt einfach mal weiter mit Gabriel Bortoleto, dem Rookie aus Brasilien. Der freut sich natürlich, denn es ist sein erster Heim-Grand Prix in der Formel 1. Seit Felipe Massa übrigens das erste Mal, dass ein Brasilianer ein Heimrennen da sozusagen bestreitet. 2017 war es so das letzte Mal, als Massa da sozusagen final seine Runden gedreht hat.
Im als Williams Brasilianer, damals, ne? Genau. Tränenreicher Abschied.
Dann haben wir noch einen anderen Südamerikaner, der natürlich kein Brasilianer ist, aber Argentinier, Franco Colapinto. Auch der wird sicherlich viele, viele Fans da am Streckenrand haben, die ihn unterstützen. Das war ja letztes Jahr dann auch schon so, dass da viele gekommen sind, hingepilgert. Ist ja nur ein Katzensprung in Anführungsstrichen entfernt. Ja. Brasilien und Argentinien sehen sich so weit auseinander. Ja. Also das geht auf jeden Fall. Und Dave, ein schönes Familien-News-Nugget. Die Nachricht von Charles Leclerc, der hat sich nämlich verlobt.
Amore, amore, ganz genau. Der Ferrari-Star, über den hatten wir es gerade schon ein bisschen im Kontext mit Lewis Hamilton. Ja, Charles Leclerc ist verlobt. Er hat dieser Tage bekannt gegeben, dass er sich mit seiner langjährigen Freundin Alexandra Saumur, heißt die gute Dame, glaube ich, verlobt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Der kleine Leo hat ja schon Mama und Papa und Mama und Papa heiraten jetzt, glaube ich.
Also wir sprechen hier von seinem Hund, ne?
Ja, ganz genau. Der Hund war nämlich irgendwie Teil des Antrags, wenn ich das richtig gesehen habe. Ganz, ganz tolle News auf jeden Fall. Das wird richtig schön. Lewis Hamilton hat es, glaube ich, auch schon vorher gewusst, dass Charles Leclerc heiratet. Er hat irgendwie in einem Interview mal 18. Anspielung gemacht, so irgendwie im Sinne von, alle heiraten jetzt um mich rum und zwinker, zwinker, Schal, du bist der Nächste, so. Hat er schon vorher gewusst, der gute Luis. Schönes Ding, heiraten kann ich grundsätzlich nur empfehlen, Freunde, aber das ist das nur ist, am Rande.
Ja, Da werden die wahrscheinlich alle beipflichten.
Jetzt endgültig Richtung Brasilien, oder?
Genau, da werden die wahrscheinlich alle beipflichten. Ich denke aber, Max Verstappen schon, der ist der überhaupt verheiratet? Der hat auf jeden Fall eine Freundin und jetzt ein Kind mit ihr.
Bin mir nicht sicher, ich glaube, die sind noch nicht verheiratet.
Ich glaube, die sind noch nicht verheiratet. Aber auf jeden Fall ist er ein glücklicher Familienvater und hat jetzt auch, und top dazu, einen ganz tollen Helm. Super Übergang. Er hat eine Spezialedition sozusagen. Sein Brasilien-Helm ist gerade vorgestellt worden und da sind einige Elemente in den Farben der brasilianischen Flagge gehalten. Also natürlich das typische Gelb, Grün und Blau und es soll natürlich eine Hommage an den Geist und das Vermächtnis Brasiliens sein. Ist ganz schick und von der Farbgebung so erinnert so ein bisschen an diesen einen Helm, wenn man oben drauf schaut, den auch Hamilton mal hatte, mit diesen leicht, also vielleicht macht es auch das Licht aus, dass da so ein bisschen Lila mit drinnen ist und Gold, aber
es schimmert, ne?
Hamilton hatte mal sowas Ähnliches tatsächlich. Ja. Übrigens, wir hatten letztens, wie wir beim Kartfahren unterwegs waren, haben wir einen 111-Hunden-Rennen gemacht in Nürnberg und da war ein Kamerad da, der hat mitgemacht, der hat nämlich tatsächlich so eine Replika von diesem Hamilton-Helm, von dem ich gerade spreche, tatsächlich auf dem Kopf gehabt, hatte ich gleich zweimal hinschauen müssen, der war dann am Ende so ein bisschen desillusioniert da gesessen, weil der Letzte geworden ist, leider der arme Tropf.
Aber ich der Helm also, leider nichts gebracht.
Der Helm sah sehr professionell aus, ja. Er hatte sogar auch so Ohrstöpsel drin und alles. Also der hat sich insofern sehr gut vorbereitet. Aber die Konkurrenz ist groß, auch in Brasilien natürlich. Ein Max Verstappen hat da sicherlich bessere Chancen. Aber wenn wir schon bei so legendären Fahrern sind wie Max Verstappen, Dave, es gibt natürlich auch ganz viele tolle Rennen aus der Vergangenheit und die könnt ihr natürlich jetzt nicht bei uns sehen, aber Dave hat euch da was zusammengestellt und auf YouTube gibt es auch beim offiziellen Formel 1 Kanal natürlich und bei vielen anderen ganz tolle Dinge zu entdecken.
Ja, Highlights zumindest oder Zusammenfassungen, manchmal auch komplette Rennen, sehr gut. Kleine Ergänzung noch zum Helmthema, ich brauche tatsächlich einen neuen Karthelm, an meiner fällt langsam auseinander.
Schlag zu.
Vielleicht nutze ich ja einen unserer Affiliate-Links hier aus der Beschreibung und gehe mal ein bisschen shoppen, mal gucken. Vielleicht gibt es demnächst einen Helm im Kreisfahren-Look, wer weiß schon. Vielleicht beschenke ich mich selbst zu Weihnachten, das ist doch eine schöne Tradition. So, jetzt beschenke ich euch mit ein paar Tipps auf jeden Fall, wie ihr euch optimal einstimmen könnt auf ein heißes Brasilien-Wochenende, Freunde. Ich mache es heute wirklich kurz, es gibt unzählige legendäre Rennen in Sao Paulo, die ihr euch anschauen könnt. Fangen wir doch mal an. Letztes Jahr, wenn ihr es nicht gesehen habt, unbedingt mindestens Highlights schauen. Verstappen Masterclass, ein Doppelpodium der Alpine. Es war ein komplett Wahnsinn. Wildes Rennen im Regen. 2021, Hamilton Gala damals, vom letzten Platz zum Sieg, was man halt eben so macht auf dem Weg zum Titel, der dann leider doch nicht geklappt hat für ihn. Aber dieser Sieg in Brasilien war absolut erste Sahne, müsst ihr gesehen haben. 2012, ein gewisser Sebastian Vettel, wenn ihr euch an den erinnern könnt, in der Startrunde ausgeschieden. Damals ging es in dem Rennen um alles. Ja. Er hat mit Fernando Alonso um die WM gekämpft, hat sich trotz Dreher, trotz beschädigtem Auto zurückgekämpft und ist doch noch Weltmeister geworden. Es gibt dieses berühmte Alonso-Meme, wo er dann völlig fassungslos dasteht, Visier vom Helm oben und nur dieser leere Blick. Im Hintergrund regnet es noch. Dieser verfluchte Vettel hat es schon wieder geschafft, hat er sich wahrscheinlich gedacht damals. Tolles Rennen, sehr, sehr sehenswert, unfassbar spannend. Noch spannender, man kann es kaum glauben, und dieser Tage auch wirklich wieder in aller Munde aus Gründen. 2008, das war das Finale zwischen Felipe Massa und Lewis Hamilton, wurde entschieden in der letzten Kurve des letzten Rennens der Saison. Man kann es nicht oft genug betonen. Wie gesagt, ich bin damals vom Sofa gefallen. Ich konnte es nicht glauben, was da abging. Zieht euch das unbedingt rein. Die FIA hat übrigens just dieser Tage, weil sie es eben gejährt hat, also es ist, glaube ich, gestern, vorgestern, eben vor x Jahren da abgelaufen. Sie haben ein Highlights-Video gepostet auf ihrer Seite, also das könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen und manch ein Reddit-User hat schon gemunkelt, Felipe Massa wird sich das mit Sicherheit gerne anschauen, zwinker, zwinker. Wahrscheinlich eher nicht, der kämpft gerade nämlich vor Gericht darum, inwiefern dieser WM-Titel 2008 bei Lewis Hamilton bleibt, vielleicht doch zu ihm zurückkehrt. So richtig finale Entscheidung gab es da noch nicht. Ne? Es gab Indizien, glaube ich, dass es wohl alles beim Alten bleibt, aber sobald es eine finale Entscheidung gibt, reden wir natürlich auch darüber. 2007 war auch ein sehr spannendes Saisonfinale. Ebenfalls in der Hauptrolle Lewis Hamilton, da auch ein gewisser Fernando Alonso, sein Teamkollege bei McLaren und der lachende dritte Kimi Räikkönen, der sich in Brasilien beim Saisonfinale mit einem Punkt Vorsprung doch noch den Titel gesichert hat. Auch das war ein komplett irres Rennen, sehr, sehr sehenswert. Natürlich dürfen wir nicht über den Brasilien Grand Prix reden, ohne über diesen unheimlich emotionalen Sieg von Ayrton Senna 1991 zu sprechen. Sein erster Heimsieg damals, er war ja schon Superstar, er war auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel, hatte bis dato aber noch nie zu Hause gewonnen. Und an diesem Tag mit widrigsten Bedingungen, Regen, Trockenheit, er hatte ja über weite Strecken des Rennens nur einen Gang zur Verfügung. Er ist in einem Gang dann um den Kurs gekurvt, hat den Vorsprung auch irgendwie gerettet. Er war am Ende völlig fertig, er musste aus dem Auto gehievt werden, total entkräftet, hat seinen Pokal kaum hochbekommen. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, Freunde, also unbedingt anschauen. Er hat noch etliche weitere Titelentscheidungen in Brasilien, tatsächlich 2005 auch, 2006, 2009, also im Prinzip von 2005 bis 2009
eigentlich
wurde
jedes Jahr
jeder Titel tatsächlich in Brasilien entschieden, kompletter Wahnsinn. Auch 2016, Nico Rosberg hat dann den Deckel in Brasilien drauf gemacht, viele, viele, viele tolle Momente. Und bevor wir jetzt komplett abschweifen und euch die Woche total voll machen mit Watch-Tipps, sprechen wir doch mal über die Strecke selbst, Sebastian.
Der 2025.
Trackguide, Autodromo, José Carlos Bache.
Die WM-Entscheidung wird es sicherlich noch nicht geben, dafür ist es zu knapp. Aber was wir euch sagen können, bei dieser Strecke ist Traktion, Abtrieb, mechanischer Grip in langsamen Kurven sehr wichtig, ist wirklich eine sehr coole Strecke mit vielen sehr schnellen und sehr vielen doch auch langsamen Passagen. Gegen den Uhrzeigersinn gibt es nicht so oft, ja. Und dann mal zu den harten Fakten. Streckenlänge 4,309 Kilometer bei 71 Runden ergibt eine Renndistanz von 305,939 Kilometern. Der Rundenrekord, und der ist gar nicht mal so ein Unbekannter bei uns hier, auch wenn er so ein bisschen jetzt unterm Radar ist. Valtteri Bottas 2018 mit einer 1:10.540. Also hat er noch weiterhin den Rundenrekord. Mal schauen, ob das fällt. Kurven 15 Stück, 10 Links- und 5 Rechtskurven. Es gibt zwei DRS-Zonen. Und der erste Grand Prix ist 1973 ausgetragen worden, seitdem 41 Formel-1-Rennen. Vier davon übrigens Michael Schumacher gewonnen. Damit ist er der Fahrer, der die meisten Siege da eingefahren hat. Ich glaube, das wird mittelfristig noch fallen.
Verstappen ist auf einem guten Weg, ne?
Die meisten Siege der Teams hat Ferrari. Auch da sind die immer oder sehr oft vorne dabei mit 9 Stück. Der letzte Sieger war eben besagter Max Verstappen. Ja, und wie gesagt, Reifenverschleißmittel, Bremsverschleißmittel, und wir gehen von 1 bis 2 Boxenstops aus. Wenn es regnet, Safety Car und so weiter und so fort, ist natürlich auch ein Thema, dann können wir fast schon von 2 ausgehen. Schauen wir mal, das wird sehr, sehr, sehr spannend. Und die verwendeten Reifentypen, dieses Mal ohne einen zu überspringen, das hat Pirelli ja jetzt öfters mal gemacht. Aber der härteste ist der C2, der zweithärteste, also der Medium, ist der C3 und dann der C4, der Soft. Also da gehen sie recht konservativ. Genau. Ja. Schauen wir mal, was das so bringt. Und Dave, wann müssen wir denn einschalten?
Ja, es wird wieder angenehm für uns alle. Aber nicht vergessen, ich wiederhole es an dieser Stelle gern nochmal, Sprintwochenende, Freunde. Also ihr habt mehr zu gucken, wenn ihr euch sehr interessiert dafür. Mehr zählbare Sessions auf jeden Fall. 7. November, Freitag, geht's los. Das erste und einzige freie Training steigt um 15.30 Uhr unserer Zeit hier, ja, mitteleuropäischer Zeit. Und dann am Abend des gleichen Tages ist schon das Sprint-Qualifying um 19.30 Uhr. Der Samstag beginnt, also 8. November, da gibt es einen Sprint um 15 Uhr, schön nachmittags, da kann man sich gut reinziehen am Samstag. Abends dann das Qualifying zum Rennen um 19 Uhr und der Grand Prix am Sonntag, den 9. November, steigt um 18 Uhr, das kann man sich sehr, sehr gemütlich reinziehen und ist dann vermutlich zur Primetime schon fertig, kann sich dann einen schönen Spielfilm angucken. Wir, mein Lieber, werden dann nicht nur unseren Racecheck raushauen, so wie davor auch schon alle relevanten Sessions, bespielen wir auch neuerdings mit einem kleinen Schnipselchen Shortform-Content. Da geben wir euch unsere ersten Eindrücke preis. Ich gehe davon aus, dass wir am Sonntagabend aber auch schon die Highlights mindestens vorbereiten, vielleicht sogar schon aufnehmen, wer weiß das. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein fantastisches Wochenende in Brasilien. Wir melden uns davor definitiv nochmal mit unserer Vorschau. Die letzten Infos, die neuesten Infos vor dem Rennen dann dort. Vielleicht machen wir zwischendurch noch was Schönes für euch. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten seid ihr bestens ausgestattet mit reichlich Watch-Tipps vergangener Brasilien-Klassiker. Ich denke, ich werde mir da auch den ein oder anderen reinpfeifen.
Same. Dann sehen wir uns im nächsten Video und
sehr gut.
Bis dann.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Ciao.